Korte und Rink. Politik, die bewegt.
Eine neue Woche, wieder Montag und natürlich deswegen höchste Zeit für unseren VRM-Podcast Korte und Rink. Über Themen, Herr Korte, können wir uns aktuell ja nicht beklagen. Deswegen freue ich mich auch, dass Sie diese Woche sich wieder Zeit genommen haben, um als Deutschlands renommiertester, braungebranntester und sportlichster Politikwissenschaftler mit mir die politische Lage in Deutschland zu analysieren. Wo treffe ich Sie denn gerade?
Ja, in Rheinhessen treffen Sie mich auf dem Weg. Morgen bin ich in der Villa Vigoni. Da habe ich eine eigene Konferenz, deutsch-italienisch, zur Demokratieentwicklung, was ich vor einem Jahr geplant habe. Und zwar haben wir gedacht, beide Länder sind vor den Wahlen. Wir vor den Septemberwahlen und im Herbst auch die Italiener vor ihren Parlamentswahlen. Und nun ist es anders gekommen, aber das Thema ist natürlich hochspannend, sehr interessant, vor allem mit den Italienern immer auszuloten, welchen Weg Meloni gegangen ist, ne, die ja europäisch akzeptiert ist, die gemäßigter daherkommt, nicht nur postfaschistisch, im Europäischen Parlament auch fraktionsfähig ist, offenbar gute Verbindung zu Trump hat und bei den Kern-Status-Quo-Elementen, die alle für Verhandlungen einbringen, also Putin klar zu kritisieren, die Ukraine zu unterstützen, die EU Rechtsverbindlichkeit gut zu finden und so weiter, ist sie voll auf der Linie der anderen Europäer. Das Irritierende ist einfach ihre Herkunft, ne, und die manch andere Veranstaltung auch, die eben postfaschistisch daherkommt. Aber darüber mehr zu erfahren, ja, deswegen darf ich morgen dahin. Und das ist ja, wünsche ich Ihnen ja auch immer, dass Sie mal rauskommen.
Dass ich mal mehr erfahre. Ich bin heute in Darmstadt, Herr Korte. Wir haben hier eine Redaktionsversammlung gehabt. Seitens der Chefredaktion erscheinen ja auch in Darmstadt. Und deswegen bin ich in meinem kleinen, bescheidenen Rahmen, während Sie dann wieder europäische Ziele ansteuern, bin ich von Mainz nach Darmstadt gefahren.
Ja, immerhin, ein Bundesland gewechselt, ist ja auch schon mal was.
Aber Stichwort Meloni, ohne das jetzt als großen Exkurs zu machen, weil das ja dann nachher auf unser Thema mit Friedrich Merz einzahlt, da waren ja tatsächlich nach ihrer Wahl die Befürchtungen hinsichtlich des Signals, was durch ihre Wahl, von ihrer Wahl ausgeht und was da auch Italien und auch Italien als Player in Europa erwarten könnte, größer als sie sich jetzt am Ende gibt, aktuell, wie Sie es ja schon gesagt haben.
Ja, sie ist viel moderater geworden, so wie sie agiert. Und alle kommen mit ihr auch innerhalb der EU offenbar gut zurecht. Das ist genau der Unterschied zur AfD, die nach wie vor in eine Mini-Fraktion eingebunden ist, die neu gegründet werden muss im Europäischen Parlament, weil niemand ernsthaft mit ihr zusammenarbeiten wollte. Und das sind ein paar zerstreute Abgeordnete osteuropäische Länder, die das gemacht haben, die sich da neu gegründet haben. Man muss ja sieben verschiedene Länder einbinden, um einen Fraktionsstatus zu erreichen. Das haben sie am Ende auch geschafft, aber es ist sehr bezeichnend, ne, in welcher Radikalität sich die AfD entwickelt hat und deshalb auch keine Partner europäisch findet. Und wir haben ja die eine Ankündigung jetzt des Fraktionsvorsitzenden, dass er ein bisschen moderater werden will, von Chrupalla, nicht Fraktionsvorsitzender, sondern Parteisprecher, Co-Vorsitzender. Ja, ob daraus was wird, keine Ahnung, aber es wäre natürlich eine Wendung, die völlig neu wäre.
Lassen Sie uns gemeinsam auf die erste Woche von Friedrich Merz gucken. Den Fehlstart haben wir ja letzte Woche in der Sonderfolge analysiert. Seither war er dann, er konnte ja doch den Zeitplan einhalten, war wahrscheinlich eine sehr kurze Nacht, weil die sich ja alle dann durch die verzögerten Ministeramtsübergaben und Ernennungen und so weiter, glaube ich, abends hat mir ein CDU-Abgeordneter erzählt, um 22 Uhr noch zu einer Fraktionssitzung getroffen hatten und er war ja am nächsten Tag erst in...
Kabinettssitzung.
Und er war ja dann erst in Paris bei Macron und war ja dann in Polen mit zwei unterschiedlichen Atmosphären aufgrund dessen, was er mitgebracht hat. Wie analysieren Sie denn so seine ersten Äußerungen oder Standpunkte als Bundeskanzler?
Das machen die Bundeskanzler ja fast immer schon seit langer Zeit. Paris, Warschau. Die Gestik ist entscheidend, wer wie intensiv begrüßt wird, wie man abgeholt wird am Auto. Das war schon sehr, sehr, sehr freundschaftlich. Und dann nächsten Tag ja Brüssel. Also er kommt zurück. So war ja das Motto. Er kommt zurück nach Europa. Er ist ein europäischer Akteur als Europaparlamentarier. Er muss sich da nicht großartig vorstellen. Und man muss es ihm auch nicht beibringen, dass jedes Problem nur europäisch lösbar ist. Und auf den alten Bildern sieht man ja, wenn er irgendwo noch in Filmen auftaucht, dass er immer Wadefuhl auch schon dabei hatte. Auch der Außenminister muss nichts lernen. Der ist immer schon diplomatisch eingebunden gewesen. Ich habe ja aus meinem Japan-Kontakt mit ihm erzählt. Das ist ein sehr professionelles Angehen. Und dann dieses große Signal eben nach Kiew zu fahren. Und wir sehen ja, welche Dynamik das jetzt entwickelt. Nicht immer die, die man vereinbart, aber es übt offenbar Dynamik aus. Bin mal gespannt, ob es am Donnerstag wirklich in Istanbul zu einem historischen Treffen kommen könnte. Ich weiß es nicht, aber man bewegt was, wenn man gemeinsam als Europäer unterwegs ist. Und da fremdelt Merz nicht, sondern da ist er geradezu zu Hause. Und die anderen freuen sich darüber, dass er eben so offenherzig europäisch denkt.
Würde jetzt Ihrer Sicht nach nicht nur kommt der Merz zurück nach Europa, sondern wir haben auch im Rahmen dieses Podcasts ja schon häufiger über die Performance von Olaf Scholz im EU-Rahmen gesprochen, die ja entweder zurückhaltend oder auch einfach nicht häufig als Teil des großen Ganzen wahrgenommen worden ist. Kommt damit auch Deutschland ein Stück weit mehr zurück nach Europa oder in die EU?
Ja, eindeutig. Wird irgendwie als Player wahrgenommen. Scholz hatte ja das EU-weit die Solidarität organisiert für die Kriegsszenarien, für die Abwehrszenarien. Das ist ja als Anerkennung auch geblieben, aber darüber hinaus ist er eher ein Solitär und eher unterkühlter Solitär. Das war ja in der großen Kohl-Zeit komplett anders, bei dem erkennbar war, wenn er in den Raum ging, Kohl, im Brüsseler Kontext oder in Straßburg, immer erst zu den kleinen Ländern ging. Und die konnten sich 100% auf ihn verlassen. In den wichtigen Phasen ist man ja in der Entscheidung auch nur Gemeinschaftsentscheidungen hinzubekommen, ohnehin auf alle angewiesen, aber das war sehr interessant. Und Merkel hat ein unglaubliches Standing entwickelt in ihrer Zeit für die europäischen Partner, um wirklich bis zum Schluss nachts Dinge abzubinden, auszuhandeln, auszugleichen zwischen den verschiedenen Fronten. Klar hat sie auch Teil zur Spaltung beigetragen. Einmal durch die in der Finanzkrise hat sie zwar den Euro gerettet, aber Nord und Süd eigentlich gespalten, und durch die Migrationsthematik hat sie Ost und West gespalten. Also sie ist auch Teil des spaltenden Systems der EU, muss man fairerweise auch sagen. Aber die großen Entwicklungsschritte der EU bis hin nachher auch ein gemeinsames Budget für Sonderfonds zu haben, also sich mit eigenen Schulden einen Fonds aufzubauen, das gab es ja vorher nicht. Also all die großen Reformen gehen nur mit Merkel zusammen, die das bis ins Detail ausgehandelt hat und da hohe Anerkennung erfahren. Insofern, das wäre doch unser aller großer Wunsch, dass Merz diese Rolle auch einnehmen kann, das zu vermitteln und damit an eine große Tradition anknüpft.
Und er musste ja tatsächlich in Warschau das erste Mal schon leichtes Stehvermögen beweisen, weil nach dem Wohlfühltermin mit Macron es dann mit Donald Tusk zu etwas kritischeren Worten kam, weil dort natürlich Merz seine neue Grenzpolitik mitgebracht hat und dass die Polen da nicht ganz so lustig fanden oder immer noch finden. Und man dann gemerkt hat, dass das tatsächlich dann auch neue Themen sind, die Merz ja auch setzt.
Ja, genau. Das ist dann Realitätserfahrung, dass man zwar Dinge ankündigen kann, aber gerade im europäischen Kontext das nur realisieren kann mit anderen zusammen. Aber das so auszusprechen, so anzunehmen, war für beide Seiten einfach wichtig, weil es Klarheit schafft, dass man eben etwas dazwischen offenbar suchen muss, in den Zurückweisungsarrangement und das größere Ganze, also im Habeck'schen Stil, alles riesig kontextualisieren, eben im EU-Kontext sieht, dass nur da Lösungen sind, weil wir gemeinsame Außengrenzen haben. Das ist der Hauptzugang, um das Irreguläre, das Illegale, wie auch immer man das bezeichnet, anzugehen. Denn aufhalten kann man das natürlich nicht.
Und dann haben wir auch schon häufiger hier besprochen, die Macht der Bildsprache bei solchen Zusammenkünften. Wir erinnern uns jetzt ganz frisch dann noch an Donald Trump und Zelensky in Rom, da zu zweit mit zwei Stühlen vor dieser epischen Kulisse. Und jetzt gab es ein neues Bild, würde ich mal sagen, mit historischem Potenzial, nämlich die Regierungschefs an einem Tisch mit einem Handy vor sich liegend, mit Donald Trump am Hörer. Das ist ja quasi schon, also allein von der Statik dieses Bildes, die drei bilden am Tisch ein Bündnis, haben sich ja zusammengefunden und rufen dann den anderen an und signalisieren dem ja auch, wir stehen jetzt zusammen, wäre jetzt meine Lesart aus diesem Bild.
Ah, und man sieht eine Dynamik, ne? Da wird was jetzt entwickelt. Die Europäer haben auch mal endlich eigene Vorschläge, laufen nicht nur hinterher, aber nicht isoliert, weil man naiv nicht davon ausgehen sollte, dass wir ohne Amerika im Blick auf Sicherheit irgendwas erreichen können. Das wäre unglaubwürdig. Also es ist über das Foto Evidenz auf einen Blick sowieso, aber man merkt, da wird die Offensive angestrebt. Nicht jetzt im militärischen Sinne, aber die Offensive in der Entwicklung von Standpunkten, von Positionen und das gemeinsam. Und das ist doch das, was Europa ausmacht. Diese Gemeinsamkeit, der Unterschied, ne? Die Einheit in der Vielheit, das ist doch das Interessante von 550 Millionen Menschen, die sich auf ein Rechtssystem verpflichtet haben, auf gemeinsame Menschenrechte, auf Demokratiepotenziale, die alle gleichermaßen anerkennen. Das gibt es weltweit so nicht. Und das ist das Fund. Und wenn man das in Bilder übersetzt, ist das großartig.
Jetzt haben wir aber auch, war es immer wieder ein großes Thema, die Rolle von Deutschland in der EU und welche Signale da ausgehen. Jetzt könnte ich kritisch oder zurückhaltend sagen, jetzt hat quasi ein neuer Bundeskanzler diese Union geschaffen, sich mit den anderen Chefs an einen Tisch gesetzt und hat ja im Prinzip nur mal Dinge ausgesprochen oder deutlicher betont, die vielleicht zuletzt aus deutschen Lautsprecher nicht so verkündet worden sind und schon geht davon, wie Sie es ja auch analysieren, eine gewisse Dynamik aus, könnte ich jetzt sagen, so kompliziert war es dann irgendwie nicht. Also wo hätten wir auch früher haben können?
Ja, in der Zeit ist ja ein wichtiger politischer Faktor. Zeit ist erstmal eine Chiffre für Freiheit. Mhm. Wer Zeit hat, hat Optionen. Er kann den Möglichkeitsraum ausdehnen. Zeit ist das Wertvollste, was man auch in der Politik haben kann. Deswegen ist interessant, sich anzugucken, welche Fristen hat man. Deswegen kann man auch sagen, Bundespräsidenten haben die meisten, wenn sie überhaupt Fristen haben, nicht bei der Kanzlervorschlagsliste haben sie keine Frist, aber sonst die größten Längstfristen haben immer die Bundespräsidenten. Das zeigt schon die Machtfülle auch über das Grundgesetz. Der Zeitfaktor, wann ist der richtige Zeitpunkt, etwas zu präsentieren? Da kann man Glück und Pech haben, kann man ganz toll auf den Tag hin etwas planen und dann kommt etwas anderes dazwischen. Es gehört Glück, Fortune dazu, aber als Variable ist sie unglaubliche, mächtige Ressource. Und deshalb, wer ist Herr der Zeit? Ne? Warum kommt der Bundespräsident als Letzter und geht als Erster? Das ist Zeitmechanismen, die damit dokumentiert werden. Und die Zeit jetzt beispielsweise, die Polen, Franzosen, Deutsche da, die sind ja die ganze Nacht, muss man ja da immer durchfahren, aus Kriegsgründen heraus. Das ist doch, was kann uns Besseres passieren, dass diese Menschen untereinander sich abstimmen, sehen? Die müssen ja keine engen Freundschaften gründen, aber sie können eben abstimmen, in welcher Richtung man bei welchem Thema agiert, wie die innenpolitischen Restriktionen sind, wie man sich vorwagt und alle sind auch großartig in der englischen Konversation, ist ja auch absolut hilfreich, ohne Dolmetscher zu verständigen, auch wenn jeder irgendwie ein bisschen Englisch kann, aber ihr könnt alle perfekt Englisch, das erleichtert natürlich das Verständnis, in welchen Zwängen jetzt innenpolitisch die anderen stecken und was man gemeinsam machen kann. Also das ist meine Traumvorstellung vom europäischen Regieren, dass man dies alles immer zusammen macht. Deswegen gibt es Rückschläge, Missverständnisse, Zurückweisung, all die Dinge, aber die sind eben letztlich abgestimmt. Sie sind erwartbar und darum geht es ja. Da wird keiner mehr voneinander überrascht sein. Das Überraschende ist weg, wenn man sich so intensiv kennt.
Und man hat ja gesehen, was das dann auch für Handlungsoptionen für Zelensky bietet, weil er ja mit diesem neu gewonnenen Rückenwind direkt mal Richtung Putin gesagt hat. Sie haben es schon angesprochen, Istanbul. Ich bin hier, ich warte hier persönlich, lass uns reden. Also es ist ja jetzt der aktive Part in dieser Auseinandersetzung ist ja durch diese Personalie Merz und diese neu gefundene und ist jetzt auf die Seite der Union gekippt und auch ja, etwas auf die Seite von der Ukraine.
Ja, und wir lesen in diesen Tagen eben auch, dass auch die Waffenpolitik, wie soll ich es nennen, sich auch ändert. Es wird keine transparente Liste mehr geben, habe ich heute gelesen, welche Waffensysteme wann angeschafft werden. Es gibt Transparenz im Bundestag in den in nicht öffentlichen Gremien. Aber ansonsten wird nicht gegenüber Putin aufgelistet, wie viel Munition wir wann wie liefern, wie das bisher der Fall war. Das ist vollkommener Unsinn. Deswegen hat man auch diese Verschuldungsgrenze offen gelassen. Das ist alles ein strategisches Potenzial, was Putin ausnutzt. Das finde ich auch gut. Also da kommt eine ganz neue Achse zusammen. Merz hat sich mit Pistorius oder wechselseitig umgekehrt vielleicht auch dazu abgestimmt. Das ist viel stimmiger. Deswegen kann ich mir auch vorstellen, das bin kein Experte, aber ich kann mir einfach vorstellen, dass da in 2 Monaten irgendwie mal ein Taurus einfach geliefert wird, ohne dass wir es merken. Es wird einfach gemacht und es kann sein, kann auch nicht so sein, aber es kann so sein und das ist, finde ich, auch das zeigt, welche neue Dynamik von einer neuen Regierung ausgehen kann.
Haben Sie tatsächlich dann die Hoffnung, dass diese neue Dynamik und dieses wiedererstarkte Bündnis auch eine Auswirkung auf die Kriegssituation am Ende und auf Putin haben kann, weil der Druck konstanter wird?
Also da, anders als Chefredakteur, kenne ich mich ja nicht in jedem Thema aus. Ich würde das eben niemals behaupten.
Ah, für Sie, Herr Cordon.
Ja, aber da bin ich ein Bekenner. Ich kenne nur die kleinen Ausschnitte Parteipolitik, Parteien, Parteienforschung, Wahlforschung, solche Dinge, aber das Internationale, das kann ich nicht wirklich beurteilen, wie sicherheitspolitisch sich das weiterentwickelt. Also da hoffe ich mal, dass sich da was entwickelt, auch mit dem neuen Papst jetzt zusammen. Die Player sind interessant, die sind neu aufgestellt. Es liegt in der Luft, dass das dieses Jahr endet und vielleicht endlich es gelingt, dass kein Mensch mehr stirbt. Die Rahmenbedingungen sind dann belastend wahrscheinlich für alle, aber wenn keiner mehr stirbt, wäre das ein Riesenerfolg.
Mit Blick auf Merz und seine ersten Amtshandlungen, neben diesen außenpolitischen Reisen, die er ja angetreten hat und sie ja schon auch gesagt haben, das ist ja nicht unüblich, hat er ja auch schon innenpolitisch das eine oder andere in die Wege geleitet. Interessant fand ich den Organisationserlass Richtung Digitalministerium, weil man da ja auch gemerkt hat, ohne jetzt zu viel Euphorie, aber es wird jetzt nicht nur drüber geredet und es gibt jetzt halt ein Digitalministerium, aber es hat halt keine Befugnisse, sondern dem sind ja mit diesem Organisationserlass schon weitreichende Kompetenzen auch eingeräumt worden.
Ja, da sind Zuordnungen aus anderen Abteilungen gelaufen, so ist das eigentlich üblich. Und da sind erfahrene Staatssekretäre drin. Bin da auch optimistisch, dass man hier grundsätzlich das Thema einfach anders denkt. Also das, was wir als Bürger erkennen, vor der Haustür wird irgendwas aufgerissen an der Straße, dann wird es von zugemacht, dann in 4 Wochen wird es wieder aufgerissen, man weiß gar nicht, welche Firma angeblich da was gerade macht. Ein angeblicher Wettbewerb von Anbietern, den wir nicht durchblicken. Das ist eine Daseinsvorsorge. Es sollte aus meiner Sicht keinen Wettbewerb geben, sondern wir brauchen diese Breitbandkabel oder was auch immer. Fertig. Die muss bundespolitisch entschieden werden, welche Firma die legt und Ende. Das wäre vielleicht, also ich sehe das so, dass das Ministerium unter dieser neuen Perspektive genauso anders denkt. Die anderen Dinge sind Transparenz, digital zu übersetzen, Prozesse zu übersetzen, digitale Mechanismen. Ich sehe eher Schwierigkeiten darin, den anderen Punkt der Staatsmodernisierung aufzulösen, weil das hätte ich mir ja in einer Kommission intergouvernemental vorgestellt, weil so verteidigt jedes Ressort seine eigenen Leute und seine eigenen Abteilungen, will da nichts wegdefinieren. Das ist schlecht.
Aber beim Thema
die Gegenstellung, Gegenposition gegen die anderen Ministerien, die sagen, meine 400 Leute, die in dieser Abteilung, die will ich behalten, das ist ja Ausdruck von Größe und Macht und die werden jetzt nicht wegmodernisiert, ne?
Gut, aber da kommt es ja ohnehin auf das Zusammenspiel an, weil selbst wenn Sie Teile Ihres Ministeriums hergeben, liegt ja noch in Ihrer Hand, wen Sie an Personal hergeben. Und da gibt es ja vielleicht fähigere und nicht so fähige Leute. Und wenn dort jeder auch eher auf sich guckt und nicht an diejenigen, die man entsendet, um vielleicht tatsächlich Kompetenzen zu bündeln, dann kommt man ja auch nicht weiter. Aber ich habe auch in diesem Organisationserlass wahrgenommen, das Thema Staatsmodernisierung ist ja nicht mit so vielen Durchgriffsrechten versehen wie der digitale Aspekt. Jetzt ist die Frage, wie kann Digitalisierung ohne Staatsmodernisierung funktionieren?
Ja, jetzt ist auch ein bisschen der Grundgedanke, resilienter zu werden, bei kommenden Krisen Hierarchie schneller herstellen zu können und nicht zu überlegen, welches Gremium ist dann relevant und auch nicht zu viel Spielraum einem Verfassungsorgan zu überlassen, wie das ja die Kanzlerin dann für sich clever genutzt hat, in Corona eben das vorhandene Instrument eines Bund-Länder-Treffens als ständige Konferenz praktisch umzufunktionieren. Und Da gibt es clevere Lösungen, die auch im Sinne von, was wäre wenn, wie setzen wir dann die Institution zusammen, die uns dann durch diese Hauptkrise führt. Auch das verbinde ich mit Staatsmodernisierung, weil da können wir noch einiges nachholen.
Bei Politikern bzw. neuen Regierungen gibt es ja immer die berühmte 100-Tage-Frist, bis dahin man sich ein erstes Resümee oder eine erste Bilanz zutrauen kann. Jetzt sind Journalisten ja ungeduldige Leute, ohne dass ich direkt Daumen heben oder senken möchte über alles, was Merz dann tut. Aber was wären denn aus Ihrer Sicht auch für unsere Hörerinnen und Hörer Parameter in den nächsten Wochen, um das zu bewerten, was Merz macht?
Ich glaube, der Herbst wäre da angemessen. Klar, Sie haben da keine Geduld, aber im Herbst, wenn es auch gelingt, zum Beispiel die Sitzungswochen im Sommer auch noch etwas aufzuforsten, da keine Sommerpausen zu machen, um diese angekündigten Gesetze in Gang zu bringen. Einmal auf die Länder natürlich warten, viel Geld aus dem Begrüßungsgeld, aus den Sonderfonds, die Länder dringend verbauen wollen für Infrastruktur. Das wäre ein wichtiges Zeichen, dass dieses Gesetz jetzt ruckzuck kommt. Das wäre jetzt ein Beispiel aus meiner Sicht, an dem man das unmittelbar sehen kann, dass sich was bewegt und verändert. Ansonsten Wettbewerbsfähigkeit herstellen. Also wie werden wir wieder attraktiv? Ne? Wie kann man diese Abschreibungsregelung für Unternehmen so regeln, dass man im Sommer die eben gleichzeitig wieder investieren? Das kann man ja sehr schnell ablesen. So, aber im Herbst, glaube ich, sieht man das, dass jeder in seinem Bereich diese Hauptpunkte, die wir alle auflisten können, abgearbeitet hat. Und das neue Klima wäre ja wirklich, dass sie es einfach abarbeiten, dass es einfach passiert. Und dass man sich da raufen muss. Und das ist ja die hohe Erwartungshaltung, die wir haben. Keine Erwartung gegenüber der Regierung. Die können nur besser werden. Aber es ist schon die Erwartung, dass es ohne diese Tageskämpfe abgeht, dass sie eine Partei gegen die andere ist. Und da sind die Zeichen eigentlich ganz, ganz positiv gestellt.
Haben wir auch schon besprochen, dass das Kabinett ja auch vermeintlich so zusammengestellt ist, dass dort ein Teamgedanke heraus davor geht und die alle ja mehr oder minder auf einer Linie liegen. Und jetzt kam ja tatsächlich auch noch die Nachricht, für Sie wahrscheinlich keine Überraschung, dass Frau Esken auch nicht mehr für den Parteivorsitz kandidiert, sondern wahrscheinlich war das das klare Zeichen, dass sie keinen Ministerposten bekommen hat, auch in der Grundstimmung der SPD, ja, dass damit ihr nicht mehr zu rechnen ist.
Ja, und wenn man dann überlegt, Bundesparteitag, ob nicht vielleicht dann man zu einer Einzelspitze zurückkehrt, da haben wir auch schon drüber gesprochen, vielleicht macht das dann Bärbel Baas oder Frau Rehlinger, keine Ahnung, dann zeigt sich auch die große Cleverness des Niedersachsen als Finanzminister, der eben in der Zeit, über die wir gesprochen haben, die ihm zur Verfügung stand, alle Machtressourcen gebündelt hat, Parteivorsitzender, entscheidender Verhandler, Koalitionsverhandlungen, war ohnehin sehr erfahren, Fraktionsvorsitz, Vizekanzler und so, und dann wieder abgibt. Das wäre eine interessante Logik. Fraktionsvorsitz hat er einfach institutionell schon abgeben müssen, aber das wäre auch...
Glauben Sie auch, dass er den Parteivorsitz abgibt?
Ich schließe das nicht aus.
Das ist ja immer Ihr Ratschlag zu sagen, wenn man als, so habe ich mir ausnahmsweise mal gut zugehört in einem unserer Podcasts, dass man als Finanzminister und Vizekanzler, wenn man der Regierung verpflichtet ist, nicht auch noch als Parteivorsitzender die eigene Basis bedienen oder im Rahmen halten kann, das, was Lindner dann zum Verhängnis bei der FDP geworden ist. Aber das würde natürlich auch die Größe verlangen, diesen Parteivorsitz abzugeben.
Genau, und es würde nicht dem widersprechen, dass man aus so einem Amt heraus trotzdem Kanzlerkandidat dann für 2029 werden könnte. Vermutlich dann, meinetwegen Baas würde Vorsitzende in Abstimmung mit Baas, mit Pistorius auch, das muss man dann überlegen, aber es wäre jetzt kein grundsätzlicher Nachteil. Nicht immer wurden Vizekanzler automatisch Kanzlerkandidat, nicht immer Parteivorsitzender bei der SPD und. Also das wäre dann auszuhandeln. Ich sehe da keinen Nachteil, aber ich sehe riesige Vorteile für das eigentliche Kabinettsprinzip. Wenn wir nicht nur die Selbstdarsteller haben, 2, 3 richtig große Selbstdarsteller hatten wir im letzten Kabinett, wenn das hier weniger der Fall ist und wenn eben der Parteivorsitzende nicht mehr auch so zentral als Finanzminister auch immer bemüht ist, dass bei jeder Entscheidung auch etwas SPD-artiges herauskommt.
Aber wenn wir tatsächlich den Gedanken weiterspinnen, dass es auf eine Person an der Spitze der SPD hinauslaufen könnte, kann das ja auch insofern gar nicht Lars Klingbeil sein, weil ich glaube, diese dann ultimative Machtposition tut ihm innerhalb der Partei auch nicht gut. Es gibt da schon jetzt vereinzelte kritische Stimmen, die sagen, naja, also wenn man so in die Historie der Sozialdemokraten guckt, er hat jetzt schon sehr viel Macht. Zu viel Macht ist dann vielleicht in so einer Partei auch nicht gut.
Kommt die Abfolge der Landesparteitage. Jetzt war am heftigsten sicherlich NRW. Da ist sehr viel Verdruss gegenüber der Bundespolitik schon immer, schon lange, aus vielleicht einer linkeren Positionierung heraus oder aus der Trostlosigkeit, ewige Opposition zu sein. Ich weiß es nicht, aber wahrscheinlich viele verschiedene Gründe oder nicht gefragt oder mitgenommen zu werden. Ja. Die sind eben keine Niedersachsen, was die SPD anbelangt. Aber da haben sie ja richtig drauf eingedroschen und das muss eine Partei, was ist natürlich auch aushalten. Also das wäre jetzt kein Grund, dass er nicht mehr kandidiert. Das sehe ich nicht so. Sondern in Ruhe betrachtet habe ich noch nie einen so desaströsen Wahlverlierer gesehen, der so viel am Kabinett für das Kabinett rausgeholt hat. Das war genial. Also das kann man ihm nicht anlasten. Andere Dinge kann man ihm sicherlich anlassen. Aber keine Ahnung, wie es am Ende ausgeht. Im Juni ist der Parteitag in Berlin, das werden wir sehen.
Gut, Herr Korte, Sie haben eben schon gesagt, es geht in europäische Gefilde morgen. Was steht diese Woche noch an?
Ja, das reicht doch. Ist doch schon mal schön, ne?
Na, ist da geil, Herr Korte. Unter drei Ländern pro Woche machen Sie es doch nicht.
Ah, doch. Das sind drei Nächte mit der Konferenz. Das ist ausreichend.
Vielen Dank für das Gespräch heute wieder, für die erkenntnisreichen Einschätzungen und Analysen. Mein Tipp noch, je nachdem, wie warm es dort ist, nehmen Sie sich Sonnencreme mit, damit Sie sich nicht verbrennen. Aber die Konferenz ist da wahrscheinlich drin. Und dann wünsche ich viele schöne Eindrücke, gute Gespräche. Und wir hören und sehen uns ja wieder, wie diese Folge ja auch, am kommenden Montag und unseren Hörerinnen und Hörern an den mobilen Endgeräten auch eine schöne Woche. Bis dahin, vielen Dank, Herr Korte.
Ja, danke. Ciao.
Korte und Rink ist ein Podcast der VRM. Von Allgemeiner Zeitung, Wiesbadener Kurier, Darmstädter Echo und mittelhessen.de. Redaktion Dennis Rink, Produktion Mike Dornhöfer. Habt ihr Themenwünsche, Feedback, Anregungen oder Kritik, dann schreibt uns über Social Media oder per Mail an audio@vrm.de.